Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. Erstmals spricht die deutsche Regierung mit einem Autokonzern über staatliche Hilfe. Opel ist in Nöten. Erstmals wird in Deutschland ein Politiker mit türkischen Wurzeln Chef einer Partei. Cem Özdemir wird Co-Chef der Grünen. Später in der Sendung eine Skizze. Welches Bild sich Altbundesräte vom Neuen machen? Zum Beispiel Adolf Oggi.
Man muss auch einstecken können, nicht rechthaberisch sein, dem Land verpflichtet, die Heimat gerne haben. Man muss eine schnelle Auffassungsgabe haben und Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden.
Dann zwei Nachbarn wie Ungarn und die Slowakei versuchen, ihre gespannten Beziehungen zu verbessern. Und ein Phänomen, weshalb in Japan viele Senioren auf die schiefe Bahn geraten. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Andrea Apül.
Die deutsche Regierung will sich Anfang kommender Woche mit der Führung des Autokonzerns Opel treffen. Es geht um die Frage, ob der Staat dem Konzern finanzielle Hilfe leistet, in Form einer Bürgschaft. Opel hatte die Bundesregierung und mehrere Bundesländer um Hilfe gebeten. Opel gehört zum amerikanischen Konzern General Motors, der in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. General Motors sucht seinerseits in den USA neues Geld. Laut dem Wall Street Journal wollen Mitglieder des Verwaltungsrates dieses Wochenende an höchster Stelle klarmachen, wie dringend sie Geld brauchen. Und zwar beim Parlament in Washington, im Weißen Haus und auch beim gewählten Präsidenten Obama. General Motors hat bereits vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit gewarnt. Nach Einschätzung von Analysten benötigt General Motors 15 Milliarden Dollar. Die Teilnehmer des Weltfinanzgipfels in Washington wollen am Abend einen Aktionsplan verabschieden. Das melden die Nachrichtenagenturen. Der Plan beinhalte verschiedene Maßnahmen, die bis Ende März umgesetzt werden sollten. Wie diese Maßnahmen konkret aussehen, ist jedoch noch unklar. Zur Debatte stehen unter anderem ein weltweit koordiniertes Programm, um die Wirtschaft zu stützen, und eine internationale Aufsicht über den Finanzsektor. Ziel des heutigen Treffens ist es, sich zumindest in den Grundzügen zu einigen. In Deutschland haben die Grünen die neue Parteileitung bestimmt. Neu gewählt wurde Cem Özdemir mit fast 80% der Stimmen. Er ist der erste Politiker türkischer Abstammung an der Spitze einer großen deutschen Partei. Er tritt die Nachfolge von Parteichef Reinhard Bütikofer an, der nicht mehr kandidierte. Die Grünen haben traditionell eine Doppelleitung. Als zweite Vorsitzende wurde Claudia Roth bestätigt. In Zürich haben rund 3.500 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen gegen übermäßige Hilfe für die Banken. Vor den Hauptsitzen von UBS und CS am Paradeplatz forderten sie ein Ende der Abzockerei. Die Trams mussten wegen des Aufmarsches umgeleitet werden. Die Kundgebung war von den Gewerkschaften organisiert worden. Sie fordern eine strenge Aufsicht über die UBS als Gegenleistung für die Staatshilfe und ein Konjunkturprogramm, von dem breite Bevölkerungsschichten profitieren. Der Vorsteher der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Pierre-Yves Maillard, möchte die Zigarettenpreise erhöhen und die Einnahmen für die Verbilligung der Krankenkassenprämien einsetzen. Der Waadtländer Gesundheitsdirektor machte den Vorschlag in einem Interview mit der Zeitung 24 Heures. 1,60 Franken mehr pro Päckchen würde 1 Milliarde Franken einbringen, so Maillard. Dies sei in etwa so viel, wie Familien in der Schweiz für ihre Kinder unter 16 Jahren an Krankenkassenprämien bezahlten. Die Slowakei und Ungarn haben Probleme mit nationalistischen Landsleuten, die gegeneinander hetzen. Nun wollen beide Länder entschlossener dagegen vorgehen. Das haben der ungarische und der slowakische Regierungschef an einem Treffen vereinbart. In den letzten Wochen war die Beziehung zwischen den beiden Staaten schwer belastet worden. So hatten ungarische Rechtsextremisten mehrmals in Nazi-Uniformen demonstriert. Sie forderten, dass die Slowakei wieder zu Ungarn gehören solle, wie vor dem Ersten Weltkrieg. In den USA macht Barack Obama Druck für ein Konjunkturprogramm. Der neue Präsident forderte das Parlament auf, eine Soforthilfe für die Wirtschaft zu bewilligen. Außerdem sollen Arbeitslose länger Unterstützung erhalten. Falls der Kongress, der nächste Woche berät, keine Maßnahmen beschließen würde, werde er dies im Januar als Präsident nachholen, sagte Obama in einer Ansprache am Radio. Pakistan will beim Internationalen Währungsfonds, dem IWF, nächste Woche einen Kredit beantragen. Dies, weil das Land in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Es steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Der IWF hat laut der pakistanischen Regierung signalisiert, dass er bereit ist, rund 7,5 Milliarden Dollar zu zahlen. Pakistan soll das Geld ab 2011 zurückzahlen. Das Wichtigste vom Sport fasst Fritz Bischoff zusammen.
Novak Djokovic und Nikolai Davydenko spielen am Sonntag in Shanghai um den Tennis-Masters-Titel und damit um die Nachfolge von Roger Federer. Der Serbe besiegte den Franzosen Gilles Simon nach fast 3 Stunden 4:6, 6:3 und 7:5. Der Russe setzte sich gegen Andy Murray 7:5 und 6:2 durch. Lindsey Vonn ist jetzt auch im Slalom eine Siegfahrerin. Die 24-jährige Amerikanerin setzte sich im finnischen Levi überraschend und trotz eines groben Fehlers im zweiten Lauf durch. Die Bilanz der Schweizerinnen fiel dank Rabea Grant und Denise Feierabend mit den Rängen 11 und 13 positiv aus. Zwei Tage nach Marcel Fischer, dem Degen-Olympiasieger von 2004, erklärten mit den Judokas Sergei Aschwanden und Lena Göldi weitere Schweizer Weltklasse-Sportler ihren Rücktritt. Damit sind innert Monatsfrist 5 Schweizer Aushängeschilder aus 4 olympischen Sportarten zurückgetreten. Den Beginn der Rücktrittswelle lancierte Eiskunstläufer Stefan Lambiel Mitte Oktober, die Snowboarderin Manuela Pesca und der Fechter Marcel Fischer folgten. Im Fußball der Super League wurden um 17.45 Uhr die beiden Partien Aarau gegen Bellinzona und Sion gegen Vaduz angepfiffen. Die aktuellen Spielstände an beiden Orten noch 0:0.
Das Wetter, die Vorhersage bis Sonntagabend. Im Norden ist es oft bewölkt und die Sonne zeigt sich kaum. Im Westen ist es, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, teils sonnig. In den Alpen und im Süden bleibt es meist sonnig. Die Temperatur steigt im Norden auf 6 bis 9, im Süden auf 15 Grad. Am Montag gibt es im Norden zuerst etwas Regen, später auch sonnige Abschnitte. Im Süden ist es trotz Wolkenfeldern oft sonnig. Die Temperatur im Norden 7, im Süden bis 16 Grad.
Adolf Oggi, Otto Stich und Arnold Koller. Drei Altbundesräte zeichnen ihr Idealbild vom neu zu wählenden Bundesrat. Der neue Mann auf dem grünen Tandem.
Ich möchte gemeinsam mit euch für eine Gesellschaft kämpfen, in der alle mitgenommen werden, egal welche Herkunft sie haben, ob ihre Vorfahren aus Kasachstan, aus Anatolien kommen oder ob sie schon gegen die Römer im Teutoburger Wald gekämpft haben. Alle sind uns gleich wichtig, liebe Freundinnen und Freunde.
Er kommt ursprünglich aus der Türkei, Cem Özdemir, seit heute Co-Chef der Deutschen Umweltpartei. Dann Angela Merkel als Pannenhelferin. Die deutsche Kanzlerin erklärt die Nothilfe für Opel zur Chefsache. Nachbarschaftliche Sticheleien. Der Gipfel zwischen Ungarn und der Slowakei hat nicht wirklich ein besseres Verhältnis gebracht. Und zum Schluss der Ode-Ode-Trick. Oder was sich Japans Senioren alles einfallen lassen, um Senioren übers Ohr zu hauen. Am Mittwoch ist Bundesrat Samuel Schmidt zurückgetreten und seither dreht sich das Kandidatenkarussell. Eine Voraussetzung, die der oder die Neue mitbringen muss, ist klar. Ein SVP-Mitglied sollte es sein. Der Anspruch der stärksten Partei im Parlament auf den frei werdenden Bundesratssitz ist grundsätzlich unbestritten. Heikler ist die Frage, was es neben dem richtigen Parteibüchlein sonst noch braucht, um in den Bundesrat gewählt zu werden. Inlandredaktor Freddy Gasser hat bei jenen nachgefragt, die es wissen müssen, bei Altbundesräten.
Spötter unter den politischen Beobachtern monieren seit je, Mittelmaß regiere im Bundesrat. Folglich kämen nie die Besten in die Schweizer Regierung, sondern die am besten angepassten. Das lässt der frühere Finanzminister Otto Stich so natürlich nicht stehen.
Ich glaube eigentlich nicht, dass ich persönlich in dieser Hinsicht ein Angepasster war, sondern ich habe immer das vertreten, was ich als richtig erachtet habe.
Eine starke eigene Meinung und Kompromissbereitschaft müsse der oder die Neue mitbringen. Das findet auch Altbundesrat Arnold Koller.
Im Bundesratszimmer wird natürlich hart dann um einen Kompromiss gekämpft. Aber es kann natürlich niemand seine eigene Meinung zu allein Seligmachenden erklären, sonst ist der Bundesrat nicht mehr handlungsfähig.
Darüber hinaus fordert Ex-Verteidigungsminister Adolf Ogi natürlich Führungsqualitäten. Das heiße aber,
man muss auch einstecken können, nicht rechthaberisch sein, dem Land verpflichtet, die Heimat gerne haben. Man muss eine schnelle Auffassungsgabe haben und Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden.
Was heißt das jetzt für den oder die Neue, die höchstwahrscheinlich das VBS übernehmen wird? Braucht es da mehr den General oder mehr den Staatsmann? Arnold Koller?
Generäle hat es genug, Fachleute hat es im Departement genug, aber es braucht einen Staatsmann und eine Persönlichkeit, die eben glaubwürdig ist, und damit eben Glaubwürdigkeit ist die wichtigste Voraussetzung, damit man eben nachher auch Mehrheiten im politischen Tagesgeschäft erreichen kann.
Mehrheiten finden, das muss jetzt aber zuallererst die SVP, die den oder die Neue im Bundesrat stellen soll. Und SP und CVP verlangen prompt, er oder sie müsse rechtsstaatliche Prinzipien einhalten und Ja zur erweiterten Personenfreizügigkeit sagen. Das aber, so Adolf Ogi, sei
falsch, wenn die Parteien jetzt schon Bedingungen stellen, die SP in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, und zweitens, bei der CVP finde ich das auch falsch, diese Bedingungen sollte man nicht stellen, die Retourkutsche wird dann gelegentlich gefahren.
Anforderungen erfüllen muss nicht nur der oder die Kandidatin, sondern auch die SVP selber, wenn sie zurück in den Bundesrat will, findet Arnold Koller.
Man kann durchaus einmal in einer einzelnen Vorlage in die Opposition gehen, aber systematische Opposition und zugleich im Bundesrat sitzen, das geht nicht auf.
Und der Bundesrat als Kollegialbehörde, die der Konkordanz verpflichtet ist, das sei auch künftig das beste Modell für die Schweiz. Otto Stich?
Also von mir aus gesehen ist es in einer direkten Demokratie eigentlich eine Notwendigkeit, auch in der Zukunft. Ja, weil am Schluss natürlich dann das ganze Volk entscheidet über wichtige Anliegen.
Der oder die Neue für den Bundesrat muss also mitbringen Vertrauen der Öffentlichkeit, eine klare Haltung, aber auch Kompromissbereitschaft, Führungsqualitäten und Teamfähigkeit. Also doch von allem etwas? Also doch Mittelmaß?
Ich glaube, das stimmt nicht mehr, weil das Anpasserische, das stellt man bald einmal fest. Und derjenige, der seine Standpunkte nicht vertritt, der wackelt, der nach dem Wind geht, der hat heute keine Chance mehr.
Also, fest im Wind stehen, Mehrheiten suchen können, aber auch Mehrheitslösungen mittragen wollen. Das wünschen sich die Altbundesräte für das neue Mitglied im Bundesrat.
Peer Steinbrück eilt von Krisengipfel zu Krisengipfel. Der deutsche Finanzminister war schon in Washington beim Weltwirtschaftsgipfel, als er bestätigen musste, dass er für nächsten Dienstag zu einem Autogipfel in Berlin eingeladen hatte. Traktandum: Opel. Aus Sorge um den drohenden Konkurs des amerikanischen Mutterhauses General Motors hat der Autohersteller um staatliche Bürgschaften nachgefragt. Inzwischen hat Angela Merkel Opel aber zur Chefsache erklärt und will sich schon am Montag mit der Opel-Führung treffen. Doch ohne die USA werden sich die Probleme beim deutschen Autohersteller kaum lösen lassen. Wirtschaftsredaktorin Sabine Manz.
Fast alle Autobauer weltweit leiden an dramatisch sinkenden Absatzzahlen. Am schlimmsten ist die Situation bei General Motors. Dort besteht die Gefahr, dass Ende Jahr das Geld fehlt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Davon betroffen wäre auch die GM-Tochter Opel mit 26.000 Arbeitsplätzen in Deutschland. Deshalb der Hilferuf an die deutsche Bundesregierung und die betroffenen Länder. Zwar sagt Opel, dass es an flüssigen Mitteln im Moment nicht fehle, aber das könnte sich bald ändern, eben dann, wenn General Motors das Geld Ende Jahr ausgeht. Alarmiert haben die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen jenen Ländern mit Opel-Werken bereits ihre Hilfe zugesichert und schon über einen Verteilschlüssel zwischen Bund und Ländern nachgedacht, was umgehend von Steinbrück in Washington als wenig hilfreich taxiert wurde. Das erleichtere die Gespräche nicht, sagte er. Um wie viel Geld Opel nachsucht, weiß man nicht. Die Spekulationen gehen in die Milliarden. Aber eine Hilfe an Opel ist ein heikles Unterfangen, denn stützt man die deutsche Tochter mit deutschen Geldern, profitiert dadurch möglicherweise die amerikanische Mutter. Denn GM versucht sich schon eine Weile auf Kosten ihrer Töchter in Europa, neben Opel sind das Saab und Vauxhall, über Wasser zu halten. Alleine bei Opel steht GM angeblich mit 2 Milliarden in der Kreide. Geht General Motors tatsächlich pleite, was, Stand heute, durchaus denkbar ist, rettet sich GM unter das Chapter 11, das besondere amerikanische Konkursrecht, wäre auch Opel betroffen. Chapter 11 gibt dem betroffenen Konzern eine Verschnaufpause, um sich so weit zu restrukturieren, dass er weiter funktionieren kann. Das heißt Stellenabbau und die Schließung von Werken. Zudem bedeutet es Schutz vor den Gläubigern, zu denen auch Opel gehört. Spätestens wenn GM pleite geht, wird auch Opel keine Kredite mehr bekommen, deshalb der Wunsch nach Bürgschaften von Bund und Ländern. Aber GM ist ein Fass ohne Boden und dort angehängt ist Opel. So gesehen ist eine isolierte deutsche Bürgschaftslösung ein riskanter Weg. Besser wäre wohl, die Rettungsaktion mit den Amerikanern abzusprechen. Aber die Republikaner wollen General Motors finanziell nicht unter die Arme greifen und Obama, der dafür ein offenes Ohr hätte, sitzt noch nicht im Weißen Haus. Alles zusammen ergibt das eine ziemlich vertrackte Situation.
Sabine Manz. Die deutschen Grünen haben einen neuen Chef, genauer gesagt einen Co-Chef. Der 42-jährige Cem Özdemir wird künftig an der Seite von Claudia Roth die Geschicke der Umweltpartei leiten. Özdemir, der erste Parteivorsitzende in Deutschland mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Journalisten bezeichnen ihn deshalb schon mal spöttisch als Bonsai Obama, während seine Fans «Yes, we Cem» jubeln. Sicher ist nur so viel. Auf Özdemir wartet eine gewaltige Aufgabe, denn auch 3 Jahre nach dem unfreiwilligen Wechsel in die Opposition haben die Grünen noch kein neues Profil gefunden. Ursula Hürzeler vom Parteitag der Grünen in Erfurt.
Gorleben ist überall, steht auf den gelben Plakaten, die ein paar Grüne nach Erfurt mitgebracht haben. Und tatsächlich wirkt die Protestaktion gegen das Atommülllager auf dem Parteitag noch nach. Dass am letzten Wochenende so viele auf die Straße gingen und die Transporte blockierten wie schon lange nicht mehr, das lässt die Grünen hoffen. Jetzt, freute sich Parteichefin Claudia Roth, entstehe wieder eine neue, starke Widerstandskultur. Sie warnte Kanzlerin Angela Merkel, aber nicht nur sie.
Jeder, der am Atomausstieg rüttelt, der Laufzeiten verlängern will und neue AKWs bauen will, muss nach dem letzten Wochenende wissen, dass er den sozialen Frieden in diesem Land gefährdet.
Mit dabei beim Anti-Atom-Protest in Gorleben war auch Cem Özdemir, auf Demos sonst ein eher seltener Gast. Doch diesmal war die Teilnahme für den bisherigen Europaparlamentarier quasi Pflicht. Wer bei den Grünen an die Spitze will, der muss sich an der Basis zeigen. Trotzdem waren heute vor seiner Wahl zum neuen Parteichef nicht alle Delegierten davon überzeugt, dass der 42-jährige anatolische Schwabe, wie er sich selbst nennt, wirklich der Richtige sei.
Ich finde das total klasse und finde es, dass ein gutes Signal an die deutsche Bevölkerung ist, dass sich endlich eine Partei traut, auch jemand mit Migrationshintergrund zum Vorsitzenden zu wählen.
Wofür steht er denn?
Das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch manchmal. Na, der Oberabgeordnete ohne Visionen. Also er ist ein bisschen schwammig und ich finde, dass es nicht so sonderlich greifbar ist, wofür er steht.
Wir brauchen halt 2, einen Mann, eine Frau und dann wird es sich halt so ergeben. Aber persönlich bin ich der Meinung, besser wäre es, wir hätten eine Wahl gehabt.
Cem Özdemir weiß, dass ihm manche Parteikollegen nicht grün sind. Erst kürzlich hatten sie ihm nämlich in Schwäbisch Gmünd einen sicheren Listenplatz für die kommende Bundestagswahl verweigert. Und dann haben einige auch nicht vergessen, dass er als erster türkischstämmiger Politiker im Bundestag vor Jahren einmal dienstlich gesammelte Flugmeilen privat nutzte und deshalb zurücktreten musste. So überraschte es denn wenig, dass der sonst überaus selbstbewusste, medienerprobte Realo bei seiner Bewerbungsrede heute eher nervös war und sich als kämpferischer Brückenbauer gab.
Ich möchte gemeinsam mit euch für eine Gesellschaft kämpfen, in der alle mitgenommen werden, egal welche Herkunft sie haben, ob ihre Vorfahren aus Kasachstan, aus Anatolien kommen oder ob sie schon gegen die Römer im Teutoburger Wald gekämpft haben. Alle sind uns gleich wichtig, liebe Freundinnen und Freunde.
Danach war plötzlich alles ganz einfach. Die lieben Freundinnen und Freunde, die Özdemir in seiner gut 15-minütigen Rede übrigens rund 25 Mal direkt ansprach, sie waren heute ausgesprochen friedfertig. Der neue grüne Parteichef erhielt über 79% der Stimmen, nur 3% weniger als seine Kollegin Claudia Roth, die mit ihm zusammen die Umweltpartei führen wird und von den Delegierten frenetisch gefeiert wurde. Die Absicht ist klar. Die Grünen wollen möglichst geschlossen und ohne die lähmenden Flügelkämpfe der früheren Jahre in die kommenden Wahlkämpfe ziehen. Inhaltlich fühlen sie sich gerüstet. Gestern haben sie ein umfassendes Energieprogramm verabschiedet, das voll auf die Stromerzeugung durch Sonne, Wasser und Wind setzt. Und morgen wollen die Delegierten dann auch ihr personelles Spitzenduo für die Bundestagswahl bestimmen. Anstelle von Joschka Fischer beim letzten Mal sollen sich diesmal die ehemaligen Bundesminister Renate Künast und Jürgen Trittin die Aufgabe teilen.
Ursula Hürzeler berichtete aus Erfurt. Weiter jetzt mit einem Hinweis auf eine Sendung von morgen.
Wenn die Bürger empfinden, dass ein Demokratiedefizit da ist, dann gibt es eins. Man kann nicht den Bürger für den Idioten erklären, der einfach nicht lernfähig sei, sondern muss man sagen, was können wir tun, dass der Bürger sich darin wiedererkennt und wiederfindet.
Der Europarechtler Johannes Pichler richtet sich an die EU. Ohne Demokratisierung scheitere das europäische Projekt. Der Streit über den EU-Verfassungsvertrag, das ist Thema der Sendung International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr, nach dem Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Von gut nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen der Slowakei und Ungarn kann keine Rede sein. Und in den letzten Wochen haben Grenzblockaden von ungarischen Nationalisten, Krawalle nach einem Länderspiel zwischen den beiden Ländern und die Verbrennung einer slowakischen Fahne in Budapest die Atmosphäre zusätzlich verschlechtert. Heute haben sich die Regierungschefs Ungarns und der Slowakei getroffen, mit dem Ziel, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Monatelang sind sich der Slowake Robert Fico und der Ungar Ferenc Gyurcsány erfolgreich aus dem Weg gegangen. Nun aber konnten die beiden Regierungschefs ein Treffen nicht mehr länger hinausschieben. Sie sahen sich gezwungen, über einen Ausweg aus der jüngsten Krise zu verhandeln. Nach einer Lösung der Probleme sieht es nach dem zweistündigen Gespräch aber nicht aus. Im Gegenteil, beide Regierungschefs machten sich gegenseitig Vorwürfe, nicht entschieden genug gegen Extremisten in ihren Ländern vorzugehen. Der Slowake Fico sagte, er sehe das größte Problem darin, dass Faschismus und Rechtsextremismus aus Ungarn in die Slowakei exportiert würden.
Najväčším problémom stáva export fašizmu a extrémizmu z územia Maďarska na územie Slovenskej republiky.
Er könne nicht akzeptieren, dass ungarische Neonazis in Uniformen über die Grenze kämen und in der Slowakei für Unruhe sorgten. Fico forderte die ungarische Regierung auf, solche Aktionen künftig zu verhindern. Auch Gyurcsány nahm kein Blatt vor den Mund, als er sagte, es gelte sich vor Radikalen und Extremisten aller Art zu schützen, ob diese nun auf der Straße randalierten, wie in Ungarn, oder in der Regierung säßen, wie in der Slowakei.
Radikálisokkal, a szélsőségesekkel küzdeni kell. Akkor is, hogyha az utcán vannak, és akkor is, hogyha...
Gyurcsány spielte auf die Zusammensetzung der slowakischen Regierung an, die er für den Kern des Übels hält. Denn in der Koalition des Sozialdemokraten Fico sitzen auch Ultranationalisten und Xenophobe, die immer wieder mit ihren rüden Verbalattacken Ungarn oder die ungarische Minderheit in der Slowakei beleidigen. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist noch nie ein einfaches gewesen. Es wird von der gemeinsamen Vergangenheit belastet. Die Slowakei war bis nach dem Ersten Weltkrieg Teil des ungarischen Königreichs und nicht wenige träumen noch immer von einem Großungarn. Die slowakische Regierung sieht außerdem in den Autonomiebestrebungen der ungarischen Minderheit eine Gefahr für die Einheit des Landes. Aus Budapest wiederum kommt der Vorwurf, die Minderheitenrechte der Ungarn würden in der Slowakei nicht ausreichend geschützt. Man sehe das daran, dass immer mehr ungarische Schulen geschlossen würden und der Gebrauch der ungarischen Sprache nicht gleichberechtigt sei. Allerdings werden auch immer wieder Anstrengungen unternommen, um die Situation zu verbessern. So ist ein gemeinsames slowakisch-ungarisches Geschichtsbuch für den Schulunterricht geplant und auch von einer Versöhnungserklärung der beiden Parlamente war schon die Rede. Der Konfliktforscher Peter Huncsik, ein ungarischsprachiger Slowake, findet es wichtig, dass gemeinsame Anknüpfungspunkte gesucht würden, denn diese gäbe es. Die Kunst bestehe darin, sie zu entdecken.
Common sides and positive sides are existing. It is art to discover them.
Jenseits der aggressiven Rhetorik der Politiker klappt das Zusammenleben nämlich nicht schlecht. Man profitiert von der offenen Schengen-Grenze, fährt zur Kur nach Ungarn oder zum Skiurlaub in die Slowakei.
In Japan werden immer mehr alte Menschen straffällig. Die Polizei ermittelte im vergangenen Jahr fast 50.000 Mal gegen Männer und Frauen über 65. Viermal mehr als noch vor 10 Jahren. Die offizielle Erklärung für das erstaunliche Phänomen: Einsamkeit mache viele Senioren zu Kriminellen. Der Bericht von Martin Fritz.
Eine 79-Jährige griff im August auf einem Bahnhof in Tokio eine junge Frau mit einem Messer an. Sie brauchte ein Dach über dem Kopf, sagte sie ihrem Anwalt, aber niemand kümmere sich um sie. Die Straftat sollte ihr einen Platz in einer Gefängniszelle sichern. Todo Suzuki vom Justizministerium in Tokio erklärt: Viele ältere Straftäter leben allein in wirtschaftlich instabilen Verhältnissen. Häufig sind sie isoliert von ihren Verwandten und ihrer Familie. Die Zahl der von Senioren begangenen Straftaten habe sich in den letzten 2 Jahrzehnten verfünffacht, so ein Regierungsbericht, während sich die Zahl der über 65-Jährigen lediglich verdoppelt habe. In allen Altersgruppen würde die Kriminalitätsrate sinken, nur bei den über 70-Jährigen würde sie steigen. Rund 2/3 der Straftäter unter den Senioren wurden wegen Diebstahls festgenommen. In 11.000 Fällen hatten die alten Leute Geld oder Waren unterschlagen. Von den kriminellen Seniorinnen wurden 80% beim Ladendiebstahl ertappt. Die Zahl der Morde ist sogar um 40% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Opfer waren häufig Verwandte. Viele Täter erklärten den Mord mit Erschöpfung und Aggression nach jahrelanger Pflege des behinderten oder dementen Angehörigen. Umgekehrt wählen japanische Kriminelle gezielt Senioren als Opfer aus. Am liebsten betrügen sie alleinstehende Frauen, etwa mit dem Ode-Ode-Trick. Ein junger Mann meldet sich telefonisch bei einer Seniorin und spielt mit: Hallo, ich bin's, ihr Enkelkind. Er sei in Schwierigkeiten, die Oma müsse ihm dringend Geld schicken. In 2 von 3 Fällen hat dieser Anruf laut Polizei Erfolg. Gutgläubig überweisen die Opfer jedes Mal Summen von umgerechnet mehreren 1.000 Franken. Die neueste Variante dieser Betrugsmasche: Der Anrufer gibt sich als Bankmitarbeiter aus, die Geldautomatenkarte müsse ersetzt werden. Während dieses Anrufs klingelt ein 2. Mann an der Haustür und will die Geldkarte bereits abholen. Vor allem ältere Frauen lassen sich davon gerne überrumpeln. Eine betrogene 77-Jährige sagte: Der Anrufer klang sehr nett. Er machte den Eindruck, als ob er mir wirklich helfen wollte. Zu Tausenden fallen alte Leute auch auf den Renovierungsbetrug herein. Baufirmen schwatzen älteren Hausbesitzern unnötige Umbauten auf, die ihr Gebäude angeblich erdbebensicher machen. 2 demente Schwestern, 78 und 80 Jahre alt, sollten dafür umgerechnet 600.000 Franken bezahlen. Ihr Haus wäre beinahe versteigert worden, hätte die Polizei den Betrug nicht rechtzeitig entlarvt.
Der Bericht von Martin Fritz. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Susanne Schmucke. Am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.